Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1, Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Schönen guten Morgen. Wer hierher kommt, wo wir heute auf Besuch sind, sucht innere Ruhe. Möchte im hektischen Alltag wieder zu sich kommen. Die Stiftung Felsentor auf der Rigi ist ein Ort für Meditation. Ich weiss nicht, ob ihr euch darunter etwas Konkretes vorstellen könnt, meine Damen und Herren. Meditation, das ist ein grosser Begriff, oder? Wie hier meditiert wird und was das Meditieren auch auslösen kann, das erfahren wir gerade vom Gründer von dem Meditationszentrum, von dieser Stiftung Felsentor, in wenigen Augenblicken. DRS 1, der Treffpunkt. Wer hier in dieser innerschweizer Berglandschaft am Rigi unterwegs ist, staunt nicht schlecht, wenn er auf einen japanischen Meditationspalast stößt. Mitten im Wald, eigentlich ein ungewohntes Bild. Lobowen hat das Gebäude dem Mann, der uns heute Morgen hier bei dem Meditationszentrum Felsentor empfohlen. Man sagt, er sei Millionenerb, Althippie und Zen-Priester. Guten Morgen, Vania Palmers.
Guten Morgen.
Wir sind hier in diesem Meditationsraum. von diesem Meditationszentrum, ganz japanisch eingerichtet, sehr schöne Fenster, die mit Papier abgedeckt sind, wahrscheinlich, dass man nicht abgelenkt wird, oder warum?
Das ist so, in einer Meditationshalle schaut man in erster Linie nach innen und weniger nach außen, obwohl ja dort die Umgebung eigentlich dramatisch schön ist, aber beim Meditieren schaut man mehr innen.
Das ist ein leerer Raum, wo es ein paar Küsseli am Boden hat. Es hat ein paar, ich würde jetzt dem salopp mal sagen, eine Art Instrument, die hier rumstehen. Aber alles findet am Boden statt. Könnt ihr jemandem, der keine Ahnung hat davon, kurz erklären, was Zen-Meditation ist?
Ich kann es versuchen. Eben beim Meditieren und vor allem bei der Zen-Meditation, die eigentlich eine gegenstandslose Meditation ist, also wir denken an nichts Spezielles denken oder wir denken kein spezielles Mantra oder irgendeine Vorstellung haben, sondern wir hören einfach innen, wir hören uns selber innen. Normalerweise sind wir sehr stark von den äußeren optischen und akustischen Reizen sind wir überflutet. Und beim Sitzen, beim Meditieren machen wir die Augen halb zu und hören uns selber innen.
Ihr sitzt jetzt ganz kerzengerad, wenn ich euch von der Seite beobachte, so eine Art in einem Schneidersitz. Ist das jetzt die genaue Ausgangslage zum Meditieren?
Das ist jetzt gerade in der Zen-Meditation ist das so. Gerader Rücken ist ganz wichtig, Beine, das ist nicht so wichtig. Man kann in einem Stuhl sitzen, aber man soll bequem sitzen, man soll aufrecht sitzen, eine wache Haltung einnehmen und dann tut man sich auf das Schnaufen konzentrieren.
Wieso ist das alles ganz klar geregelt und kann doch nicht jeder ein bisschen so, wie es ihm bequem ist, zum Entspannen?
So kommt es sowieso raus. Also man kommt einmal klare Anweisungen über, wie man es machen kann. Und jeder macht es sowieso ein bisschen so, wie er es macht. Oder denkt er das, was er gerade denkt. Aber das hat sich so über die, ja, man kann ruhig sagen, Jahrtausende herausgebildet. Nicht? Das Meditieren kommt aus dem Yoga raus, das ist viele tausend Jahre alt. Und das sind so Sachen, die sich einfach irgendwie bewährt haben.
Ich höckle hier jetzt ganz laienhaft neben euch auf einem so einem Küsse, so in einer Art Schneidersitz. Und ich spüre schon nach 2-3 Minuten hier sitzen, es wird schon so anfangen zu kräuseln in den Beinen und anfangen fast ein bisschen weh tun. Wie anspruchsvoll ist das jetzt für einen Anfänger, wenn er davon meditieren?
Ja, also wenn man das erste Mal zu Berg geht, fährt man ja nicht gerade mit der eigenen Ortwand an. Also man fährt ja mit ein paar Minuten ruhig sitzen an. Bevor man sich in die längere, also normalerweise sitzen wir so eine halbe Stunde, 40 Minuten bis zu einer Stunde aufs Mal. Und dann wieder kurz laufen dazwischen und dann kann man wieder sitzen. Also man tut sich da hutsam heranpirschen.
Aber es ist wahrscheinlich anstrengender, als man im ersten Augenblick meint. Wenn man jetzt das so anschaut, sieht das ja noch relativ locker aus.
Das ist ja so. Es soll natürlich auch locker sein und es soll ja keine verkrampfte. Wir sind ja da nicht in einem Marathon, wo man muss irgendwie Ausdauer beweisen. Aber das ist ja so, wenn man anfährt und ein bisschen länger sitzt, ist das sowohl physisch als auch psychisch schon eine Herausforderung. Das kann schon anstrengend sein.
Dir hat das Nichtdenken angesprochen vorher und das Schnaufen. Wie anspruchsvoll ist das, nichts zu denken?
Es klingt einfacher, als es ist. Das menschliche Gehirn hat eine Funktion, dass es denkt. Es denkt einfach. Wir meinen nicht immer, wir denken, aber es denkt. Und das hört auch in der Nacht nicht auf.
Das kann man gar nicht stoppen. Also das heisst, das kann man auch nicht stoppen beim Meditieren.
Das ist so. Das ist so. Und darum geht es auch mehr darum, dass man Gedanken nicht stoppt, sondern dass man sich von innen nicht so völlig überwältigt. Also dass man nicht sich so identifiziert mit den Gedanken. Wir sind meistens wissen wir nicht, dass wir denken, sondern wir sind vom Inhalt der Gedanken so fasziniert, dass wir uns mit dem identifizieren.
Heisst das vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, dass man probiert, die Gedanken auch nicht allzu ernst zu nehmen?
Das ist eine sehr gute Hinweis, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Anweisung, dass man die Gedanken, sich selber und das ganze Leben nicht allzu ernst nimmt.
Braucht es da, wenn man meditieren, stundenlang, wie ihr das praktiziert, auch eine Vorstellung von einem Gott?
Vorstellungen sind das, was sich eigentlich vorstellt von dem, was wirklich ist. Also Vorstellungen sind etwas, wo man da gehen lassen oder wo man durchlässig macht. Man braucht natürlich gewisse Vorstellungen, um uns im Leben zu bewegen. Aber eben, sie stellen sich vor das ein, was wirklich ist. Und beim Meditieren geht es mehr darum, zu sehen, was wirklich ist.
Vanya Palmers, was bringt denn eigentlich jetzt eine Meditation, wenn man das regelmässig betreiben? Das ist eine komische Frage. Es ist so eine Frage nach einem konkreten Resultat, oder? Aber heiten ist da gleich eine Antwort möglich?
Also am meisten würde ich sagen, bringt es, wenn man keine allzu hohen Erwartungen hat. Die Erwartungen sind das ein Unding im Leben. Also die tun uns meistens ist es mal von der Gegenwart wegnehmen, weil man etwas erwartet in der Zukunft. Und Erwartungshaltungen sind problematisch. Also am besten sitzt man, wenn man nichts erwartet. Aber natürlich kommen alle Leute hin, wenn man anfängt zu sitzen, hat man ganz konkrete Vorstellungen. Man will meistens ein besseres Leben haben, man will sich besser fühlen, man will ein besserer Mensch werden, etc.
Also besseres Leben heisst, Leute, die hierher kommen, sind auf der Suche nach einem Lebenssinn, nach einer höheren Lebensqualität, vielleicht auch nach einer ruhigeren Lebensart.
Ja, das könnte man so sagen. Wobei, aber ich glaube, alle menschliche Aktivität ist motiviert, dass wir es besser haben wollen. Wenn wir uns ins Geschäftsleben stürzen und eine Karriere machen, hoffen wir letztlich, dass wir glücklichere Menschen dadurch werden.
Kann das denn eigentlich jeder und hierher hocken und anfangen meditieren, wenn man die nötige Anleitung bekommt?
Absolut. Das kann man sogar machen, ohne die nötigen Anleitungen. Also ich glaube, das könnte jeder, wenn er mal in einem ruhigen Moment absitzt. Und das kann in einer Busstation sein, wenn man auf den Bus wartet und plötzlich ist es so ein Moment von Stille da, wo jetzt plötzlich ruhig, wo man es gar nicht erwartet. Oder? Aber das kann man, so etwas kann man natürlich auch kultivieren. Solche Momente kann man pflegen. Da kann man besonders darauf achten, darauf, dass man, wenn man eben im Auto fährt und vor dem Rotlicht steht, dass man nicht nervös wird und ungeduldig, sondern dass man bewusst schnauft, einmal durchschnauft und zu sich selber zurückkommt.
Es sind jetzt vor dem Tag gerade ein paar Leute hier der Wanderweg darauf gekommen, in die Stiftung Felsentor rauf. Das sind Leute, die regelmässig schon hierher gekommen sind, kommen meditieren. Ich habe sie jetzt vor dem Tag nur von Weitem gesehen, aber sie kommen jetzt hier gerade ins Zentrum rein und ich würde gerne ein bisschen von ihnen erfahren, was denn eigentlich der Beweggrund war, dass sie anfangen meditieren und wie es ihnen da dabei ergeht. Das gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf DRS1 live aus dem Meditationszentrum Felsentor am Rigi.
Nous sépare, même si l'on vit cet amour. comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire, autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de bon.
Et même si
j'ai beau savoir,
raison ne sait pas, même si on vit
le plus y
cet amour comme un art, même si parfois
je
on fait semblant d'y croire, autant le vivre
je même
live vom Meditationszentrum Felsentor am Rigi. Das ist der Treffpunkt am Ostermäntig hier auf DRS1. Der Gründer von dieser Stiftung, der Vanya Palmers, hat hier einen Begegnungsort geschaffen für Leute, die, sag ich jetzt mal, die Ruhe suchen und sich mit sich und halt auch der spirituellen Welt auseinandersetzen wollen. Heute, Ostermäntig, finden hier keine Kurs statt. Trotzdem haben ein paar Leute den Weg hier aufgefunden. Ich habe gesagt, es sind vorher hier gerade der Spazierweg, also der Wanderweg zu dir aufgekommen. Es ist eine Gruppe Frauen. Guten Morgen, wie ist euer Name?
Mein Name ist Rosmarie.
Rosmarie, ihr kommt schon ein Zeitchen hierher.
Ich bin hin und wieder da, aber vor allem tue ich jede Woche eigentlich beim Vanya in Luzern meditieren.
Das Meditieren, wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, das ist irgendwie, irgendwann hat man gefunden, ja, man muss ruhiger werden und es war dann ein langer Weg gewesen, und man ist nicht unbedingt ruhiger geworden, aber es hat etwas bewirkt.
Das heisst, auch dieser Weg ist lang, um ein bisschen Ruhe zu finden?
Ich finde, es ist ein langer Weg. Es ist nicht etwas, was man einfach nur so schnell machen kann und denkt, jetzt ist man so weit, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Ja.
Wir haben vorher ganz kurz erklärt bekommen, was es überhaupt heisst, richtig herzusitzen und gemerkt, dass das schnell mal einmal anspruchsvoll wird. Was habt ihr für Erinnerungen, Rosmarie, an eure ersten Erfahrungen, die ihr heute von Zen-Meditation betrieben?
Ja, ich glaube, das war hauptsächlich Schmerzen gewesen, in den Knäuen und im Rücken und überall. Ja. Und mit der Zeit geht das, dann findet man irgendwie eine Position, die man halten kann und dann geht es eigentlich. Und dann, irgendwann merkt man ja auch, wenn man hier sitzen kann und das kann aushalten, kann man im Leben auch recht viel aushalten.
Vanya Palmers, gehört das ein bisschen dazu? Ist das Konzept, dass man das muss lernen aushalten?
Das scheint im Leben wirklich hilfreich zu sein, wenn man eine gewisse Toleranz hat für unangenehme Sachen, dass man nicht sofort darauf reagieren muss.
Und dann, wenn man das lernen kann, aushalten, ist man dann schon eine Stufe weiter, Rosmarie?
Also das glaube ich weniger, nein. Das glaube ich also nicht. Ich glaube, der Weg ist einfach, das ist, bis man stirbt, tut man immer lernen. Ja, ja.
Guten Morgen, Dani Vorler, DRS1, wie ist euer Name?
Elisa.
Elisa, auch regelmässig hier am Meditieren?
Ja, hier und auch an anderen Orten. Ich bin auch in der Gruppe von Vanya am Dienstag. Und ich habe vor 25 Jahren ungefähr selber nach einem Buch von Enomio Lassalle angefangen zu sitzen. Mhm. Und als ich das erste Session gegangen bin, hat mir die Knie so wehgetan, dass ich gedacht habe, jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich raus und ich bin kein Masochist. Und
also mit anderen Worten, ich denke, das ist ein Seich.
Ja, also ich dachte, das ist ja so schlimm.
Ja, ja. Und gleich hat er ganz fest auf die Zähne gebissen.
Ja, das habe ich müssen.
Und hat es sich gelohnt?
Ja, mehr als gelohnt.
Was gibt es nicht denn?
Es ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, den ich nicht mehr missen will.
Wann meditiert ihr in eurem Alltag?
Am Morgen, manchmal noch ein bisschen am Abend. Am Abend bin ich meistens zu müde. Aber es hat auch Zeiten gegeben, wo ich länger nicht mehr gesessen bin.
Aber ihr füllt den Tag, verstehe ich das richtig? Ihr füllt den Tag jeden Tag mit Meditation an?
Ja, jeder ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber meistens, ja.
Es gibt also auch solche, die dann nachher nicht mögen.
Ja, und ich eine Ausrede habe oder keine Zeit oder so. Ja, ja, das gibt's.
Vanya Palmers, das darf ja auch mal sein, oder?
Das muss sogar sein. Also hundertprozentig, das ist nicht im Leben neu. Also man muss doch ein bisschen vernünftig nachgeben und wissen, wenn man muss streng mit sich sein und wenn man auch ein bisschen sich Raum geben muss.
Und gleich, wie wichtig ist die Regelmässigkeit? Dass man das nicht einfach mal eigentlich so in der Ferien ein paar Tage hier raufkommt zu machen und nachher wieder ein Jahr nicht mehr.
Die Regelmäßigkeit scheint wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu sein. Also, es ist viel besser, man tut jeden Tag ein bisschen sitzen, als wieder mal eine Woche wahnsinnig viel und dann wieder Monate gar nicht. Also, die Regelmäßigkeit ist im Leben sehr nützlich und beim Sitzen eben auch.
Darf ich noch eins zu euch, Rosmarie? Ihr habt von euch nicht Beweggründen geredet, dass ihr Ruhe eigentlich gesucht habt. Habt ihr angefangen zu meditieren? Was hat das für Reaktionen gegeben in eurer Familie, im Bekanntenkreis, wo ihr angefangen zu meditieren? Habt ihr gedacht, was machst du da genau? Oder hat man euch da schräg angeschaut? Wie ist das?
Ja, es ist heute eher akzeptiert, wieder, als es früher akzeptiert war. Also heute, nachdem es heute Sinn für Führungskräfte angeboten wird, ist man absolut in, oder?
Aber die redet ja nicht wegen dem gemacht, ihr seid eigentlich eine Trendsetterin.
Ja, ah, schön, ja.
Wenn man sie so anschaut, oder?
Ganz schön, ja, schöne Gedanken. Ja.
Die Reaktionen gehabt, die ihr angefangen in der Familie zum Beispiel?
Ich habe natürlich gefragt, was machst du da, wenn ich gesagt habe, jetzt will ich eine Stunde allein sein. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ein Stündli, wie ist jetzt das gesehen? Ein Stündli nichts tun und einen Grund hat dazu. Weil ich war beruflich engagiert und in der Familie. Und ja, einfach das Gefühl hatte, das tut mir gut.
Und das klingt jetzt fast ein bisschen, wie eure Töchter jetzt erst mal ein Fragezeichen hatten, dass die Mutter plötzlich von davon komisch rumhocken.
Ja, das haben sie sicher gehabt. Und später haben sie gesagt, wenn ich ein bisschen unausstehlich war für sie oder sie unausstehlich gefunden habe, gang du wieder sitzen. Und dann haben sie gemeint, eine Woche lang.
Also so ein Seminar zum Beispiel hier im Felsenton.
Ja, genau.
Die sind vorher alle, die ganze Gruppe, wir kommen dann nachher noch mit anderen auch ins Gespräch, die sind ganz andächtig hier reingekommen und jetzt lachen wir hier miteinander lachen und berichten. Das ist etwas, was sonst in diesem Raum eigentlich tabu ist. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist, da geht man in die Stille und geht auch still wieder raus.
Vanya Palmers, ist jetzt das einfach eine Ausnahme fürs Radio oder ist das, geht euch jetzt das Gegenstrich, als wir hier innen reden?
Nein, also les extrêmes se touchent. Ich finde, gerade an einem Ort, wo es eigentlich still ist, ist es manchmal auch gut, wenn es ein bisschen laut ist. Also wenn man da mit dem Staubsauger geht, Staubsaugerin und wenn man einmal eine Musik anlässt oder etwas hat, das tut sich sehr gut miteinander verbinden.
Seid ihr also auch Staubsauger hier im Meditationszentrum Felsentor? Frage euch, meine Damen und Herren, angenommen, ihr hättet richtig genug Geld. Also wirklich, ich meine genug Geld. Würdet ihr ins Kloster leben? Der Vanya Palmers schon. Als Galida-Erbe ist er sehr wohlhabend und ist trotzdem für viele Jahre ins Kloster, bevor er die Stiftung Felsentor auf der Liege gegründet hat. Was steckt hier für eine Geschichte dahinter? Wir erfahren es gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1. We can solve any problem. Das ist der Treffpunkt hier auf DRS 1, live von der Stiftung Felsentor, einem Ort zum Meditieren und zu sich finden, auf der Rigi. Und ich muss noch sagen, es ist ein paradiesischer Ort. Also wer es jetzt nicht selber sieht, heute Morgen, der kann es fast gar nicht glauben, wie schön das hier ist. Es ist mystisch irgendwo drüben, auch das Meditationszentrum, das Haus, das hier gebaut worden ist, im Wald rein. Das ist ein japanisches Meditationshaus, ein Palast kann man fast sagen. Und gleich sieht es aus wie eine Waldhütte und ist japanisch einfach angehaucht. Und es ist hier eine wunderbare Gartenlandschaft und mitten in dieser Gartenlandschaft bin ich jetzt mit dem Mann, der das Meditationszentrum ins Leben gerufen hat. Er könnte als Galida-Erbe eigentlich ein Leben in Saus und Braus leben. Vanja Palmers, warum macht ihr das nicht?
Ich habe das Gefühl, ich lebe ein Leben in Saus und Braus. Ich denke, ich habe da begnadet worden mit vielen schönen Sachen und die kann man ja geniessen.
Ihr habt ursprünglich mal, wenn wir jetzt weit zurückgehen in der Zeit, ursprünglich habt ihr mal ein Wirtschaftsstudium zumindest angefangen, dann aber abgebrochen und eigentlich ein Leben als Hippie angefangen. Ist denn das so ein bisschen der Weg zur Spiritualität gewesen, wo ihr dort gefunden habt, als Hippie?
Ja, das könnte man so sagen. Ich glaube, da bin ich auch ein typischer Vertreter von einer ganzen Generation, wo ich bin auch eben aus einer gut bürgerlich, grossbürgerlichen Familie rausgekommen und habe eigentlich einen klaren Weg von mir gesehen, im Fußstapfen von meinem Vater. Und bin durch die Begegnung mit gewissen Substanzen, LSD im Konkreten, auf eine ganz andere Welt gestoßen. Und,
was ist denn dort genau passiert?
Ja, das ist noch schwer zu sagen. Das, was ich gemeint habe, was ich so sicher weiss und was ich wollte, ist plötzlich nicht mehr so sicher gewesen. Und vieles ist ein bisschen in Frage gestellt worden. Und,
ja. Grundsätzlich, die Lebenswerte haben sich komplett verändert. Jetzt ist es ja aber so, dass viele Leute schon sehr grossen Schaden daraus getragen haben, oder, bei solchen Sachen. Also, wie seht ihr jetzt das Experiment aus heutiger Sicht?
Ja, also ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Wie hat einmal der Timothy Leary, glaube ich, gesagt, psychedelische Drogen tun grossen Schaden und Paranoia anrichten, vor allem bei den Leuten, die es noch nie genommen haben.
Aber harmlos ist ja das nicht.
Harmlos ist es nicht, nein, das ist sicher so. Das ist wie wenn man auch, würde ich sagen, man tut ja nicht jemanden in ein Düsenflugzeug hineinsetzen und sagt, jetzt fliegen mal. Nicht? Das sind Substanzen, die in der Klasse, in der Tradition, herkömmliche Traditionen sind die von Medizinmännern so beschützt und bewahrt worden und weitergegeben worden.
Ich würde jetzt gleich mal behaupten, Vanja Palmers, das ist ein bisschen alles halt auch ein bisschen Auflehnung gewesen gegen das Elternhaus, oder? Dass ihr ausgestiegen seid aus dem Studium, dass ihr in die Hippie-Welt hineingegangen seid mit den Experimenten mit Drogen und all das. Das ist Auflehnung gewesen.
Das ist sicher ein Teil davon. Das ist ganz klar. Das ist mit dem Alter. Wobei, ich bin dort schon über 20 gewesen. Also, die erste Auflehnung gegen die Eltern hatte ich wahrscheinlich schon hinter mir gehabt.
Und wirklich den Reiz, Karriere zu machen, den habt ihr nicht gehabt. Ich meine, der Weg, der wäre ja gemacht gewesen.
Mal, den hatte ich sogar sehr gross gehabt. Also als Kind, wo andere Lokomotivführer werden wollen, so habe ich immer irgendwie gedacht, ich wollte mal der reichste Mann der Welt werden.
Das schon?
Und dann habe ich dann irgendwann erst gemerkt, dass es noch über dem, sozusagen über dem König gibt es noch etwas Höheres.
Was für Reaktionen hat es denn da gegeben in eurer Familie, wo ihr den Weg vom Aussteiger habt genommen?
Ich hatte sehr viel Glück. Erstens bin ich der jüngste Sohn, der hat immer schon eine gewisse Narrenfreiheit. Ich habe drei ältere Brüder, die haben einmal das Geschäftliche abgedeckt. Und meine Eltern sind da schon ein bisschen älter gewesen. Also ich bin da sehr gebig den Weg gekommen. Ich habe mit meinen Eltern und mit meinen Brüdern die ganze Zeit eigentlich keine seriösen Überwerfungen gehabt.
Böse Zungen sagen, ihr seid Sohn als Beruf?
Ja, also ich bin natürlich ein Sohn, aber also wenn ich jetzt mein Leben anschaue, ich habe eigentlich relativ viel gearbeitet im Leben, sowohl physisch als auch in anderer Hinsicht. Also ich habe mein Brot eigentlich immer als junger Mann selber verdient und also das tut mich jetzt nicht besonders treffen.
Reichtum und Spiritualität, geht das überhaupt zusammen?
Hier geht ein Kamel durchs Nadelöhr, also ein Reich ins Himmelreich. Nicht? Also, sagen wir, das Haften an den weltlichen Dingen ist sicher eines der grossen Hindernisse, die wir in dem Leben haben oder in der Welt zur Freiheit. Aber ja, es ist auch, wenn man es anders sieht, ist eine grosse Möglichkeit. Also Reichtum wird häufig im Buddhismus gleichgesetzt mit Schönheit zum Beispiel. Oder? Das ist etwas, ein Geschenk, das man bekommt und wo man auf verschiedene Arten nutzen kann.
Vanya Palmers, ihr habt rund 10 Jahre in einem Kloster gelebt, in Kalifornien meines Wissens. Wie hat euch das Leben im Kloster geprägt?
Doch, sicher stark. Und also, wenn ich so zurückschaue, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Das ist wie, wenn man sich mal in den Rhythmus hineingewöhnt. Wenn man sich wehrt dagegen, ist es schlimm, ist es die Hölle. Aber wenn man sich wirklich hineingeht, ist es wie ständige Ferien. Das ist immer alles sehr klar und sehr ist offensichtlich, was man macht und was angesagt ist. Man muss sich auch nicht überlegen, was man heute anlegt, wenn man das Gleiche anhat.
Aber das muss man ja auch aushalten
können. Ja. Ja, ja.
Also, und als Hippie hat er ja gerade ein bisschen anders so durchgemacht, oder?
Ganz genau. Von einem Extrem ins andere, das ist so, nicht?
Heute seid ihr Zen-Priester. Was ist das?
Ja, weiss ich eigentlich inzwischen auch nicht mehr so ganz genau, wenn man so will sagen. Eigentlich bin ich ein Mensch, nicht? Und das ist im tieferen Sinn. Und wenn man ganz genau anschaut, weiss man vielleicht nicht einmal genau, was das ist, nicht? Also, dieser Frage nachzugehen oder nachzuspüren, das sehe ich so vielleicht als Zen Aufgabe.
Aber gleich, ich muss gleich nochmal nachfragen, Zen-Priester, also was bietet die, also mal, ich muss so fragen, was für Serviceleistungen bietet ihr da an, oder?
Genau, ich habe mal, als mich jemand gefragt hat, was Zen-Priester ist, da will ich sagen, mit geschwollenem Kopf und so, und da hat mich mein Lehrer unterbrochen und hat was er sehr selten gemacht und gesagt, ein Zen-Priester bist du, wenn du bereit bist, anderen zu dienen und zu helfen. Und wenn du das nicht bist, dann bist du kein Zen-Priester, gleichgültig, was für Ordination du gemacht hast, etc.
Und was heisst denn das? Wie sieht denn euch ein Alltag aus? Jetzt bin ich doch gerade an das Ding angekommen. Entschuldigung, jetzt bin ich selber erschrocken. An die Glocke hier.
Also nebst sagen wir jetzt, Leute taufen und verheiraten und beerdigen, das sind so die klassischen Sachen von einem Priester, die ich auch mache, ist es wirklich die Aufgabe des Priesters, weiss, für die anderen da zu sein.
Die Glocke, die wir jetzt gerade gehört haben, mit der haben wir die Sendung heute angefangen. Ich gehe mal davon aus, dass die im Tagesablauf klare Funktion hat.
Ja. Also die tut die Leute zum Teil ins Sender reinrufen. Oder am Abend zum Beispiel, wenn wir schon alle ins Bett gehen, da gibt es noch so 19 Schläge, die so langsam in die Nacht über begleitet. So in einem Tempel oder in einem Kloster ist das ein Klangnetz, das über alles hineingeht. Also man weiss auch, wenn man nicht gerade, wenn die anderen essen, hört man die Geräusche von den Glocken oder von Hahn oder Schlägen oder je nachdem. Also man weiss immer, was los ist, auch wenn man an einem anderen Ort ist.
Das ist eine sehr schöne Glocke mit japanischen Schriftzeichen, nehme ich jetzt mal an, sie hier drauf. Von wo kommt die?
Die kommt aus Japan. Das ist eine alte, die ist schon über 250 Jahre alt. Das ist geschenkt worden von jemandem, der auch so eine Glocke will. Und nachher ist ihm die nicht gross genug gewesen. Er hat gesagt, da könnt ihr sie haben.
Da längt es.
Da längt es. Für uns ist sie bei weitem gross genug.
Die Meditation hat im Leben von Vanya Palmer so einiges ausgelöst. Wie sind dort die Erfahrungen von diesen Meditationsschülerinnen, sage ich jetzt mal, die hier vor Ort sind heute am Morgen? Sie sind vorher ja hier rauf gewandert heute am Morgen. Wir haben ein paar von ihnen lernen können. Und sie sind jetzt in diesem Meditationsraum geblieben vorher. Dort gehen wir jetzt wieder gerade in wenigen Augenblicken, um nachzufragen, was das in ihrem Leben alles ausgelöst hat, seit sie meditieren. Das ist der Treffpunkt hier auf DRS1, live aus dem Meditationszentrum von der Stiftung Felsentor am Rigi.
Se la vita che dai a chi ti chiede aiuto, se il pensiero che hai è già concreto in me, la preghiera che fai è il credo che ho cercato, un sapore che ormai io non baciavo più, e mi abbandono a te. La mia pace è stabile ed abbandono tutti i miei sé.
Das heisst, der Treffpunkt am Ostermäntig. Wir sind auf Besuch im Meditationszentrum von der Stiftung Felsentor auf der Rigi, gegründet von Vanya Palmers, die uns vorher erzählt hat, wie es dazu gekommen ist, dass er als Galida-Erbe ins Kloster gegangen ist und heute eben Zen-Priester ist. Ja, was löst Meditieren bei Leuten aus, die regelmässig jetzt hierher kommen, für das auch zu praktizieren? Das ist die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, die uns natürlich interessiert. Der Vanya Palmers ist jetzt vorher gerade zu den Leuten gegangen, die hier heute zum Meditieren hierher gekommen sind, ins Felsentor. Und ich gehe jetzt wieder rein in das Meditationszentrum, wo eigentlich ein bisschen komisch ist, wenn man hier mit dem Mikrofon rumläuft, zugegebenermassen. Aber wir haben ja hier jetzt Gastrecht bekommen. Ich gehe hier jetzt rein. Lassen wir das auf uns wirken. Es schmeckt nach Räucherstäbli, es brennt Kerzen. Es ist so eine Art wie eine Altar, sage ich dem jetzt mal, ich weiss nicht, ob jetzt das völlig falsch ist, aufgebaut. Es ist ein Buddha drauf, das erkenne ich deutlich. Und es ist eine ganz spezielle Stimmung, wo ich mich fast nicht getraue, reinzureden. Elisa, was hat sie da jetzt gesungen, in Anführungsstrich? Oder ist das ein Gebet? Oder was ist das genau?
Es ist ein Sutra.
Was ist das?
Ein Sutra ist ein Gebet.
Wisst ihr denn jetzt, was ihr da genau gebetet habt? Oder spielt das eigentlich in dem Sinn gar nicht so eine grosse Rolle?
Im Moment vielleicht nicht, aber wir haben natürlich eine deutsche Übersetzung. Mhm. Die wäre hier auch. Man kann es auch das Gleiche, das Herzsutra, kann man auch auf Deutsch rezitieren.
Vanya Palmers, um was geht es in diesem Sutra?
Also, nicht so sehr um einen Inhalt. Es geht bei mir, das ist fast wie ein Mantra-Singen. Oder? Man weiss nicht, wie, was man genau singt. Es geht mehr um den Klang, um die Vereinigung von der Stimme mit den anderen, wo man das Individuum auflöst in einem grösseren Klangganzen. Vielleicht könnte man das vergleichen mit dem Rosenkranz in unserer Tradition, wo man auch den Inhalt, nachdem man x-mal abgeleiert hat, nicht mehr so wichtig ist, sondern das Beten selber.
Und Gemeinschaft?
Die Gemeinschaft, die wird dadurch natürlich sehr bewusst, wenn man eben zusammen rezitiert. Ja.
In dieser Gemeinschaft heute am Morgen ist auch ein Mann oder bei neben Vanya Palmers. Das ist das hier eine Frauenrunde. Thomas ist das. Thomas, was ist das für ein Gefühl, das ihr jetzt hier gehabt habt, vorher?
Es ist eine Art Heimat. Weil wenn man das viele Jahre rezidiert, man kommt sehr schnell zu seinem eigentlichen Ursprung zurück.
Das ist noch schwierig zu verstehen, vielleicht für jemanden, der das jetzt das erste Mal gehört. Aber ich würde es so beschreiben, dass euch das einfach bis tief rein gut tut.
Das sicher auch. Das ist der eine Teil, die Gefühlsebene, die emotionale Ebene. Und die andere Ebene ist eben auch, wo der Unterschied, wo die Gegensätze, ich und du, es verschmilzt miteinander. Es kommt alles zurück zum Ursprung.
Was bedeutet das für euch im Lebensalltag? Ich weiss nicht, was die genau machen in eurem Alltag, aber könnt ihr da draus etwas rausnehmen? Könnt ihr da profitieren, in Anführungsstrich?
Es ist nicht einfach, weil die Verwirklichung von unserer Praxis findet eigentlich jeden Moment von Neuem wieder statt. Und die Herausforderung ist ja, die Erfahrung von der Einheit auch Moment für Moment neu durch mein Leben zu manifestieren.
Ist man in einer Stimmung, wenn ich jetzt da vorher reingekommen bin, habe ich eine ganz intensive Stimmung gespürt, ist man da auch vielleicht ein bisschen süchtiger noch?
Es gibt sicher Momente, wo man daran anhaftet. Aber wenn man längerfristig sitzt, man wird immer wieder mit seinem eigenen Ego konfrontiert. Und manchmal ist Sazen-Praxis auch ganz etwas Schwieriges, was auch eine tiefe Entschlossenheit braucht und manchmal will man echt vom Küssen davonlaufen.
Ich habe vorher jetzt gefragt, ob das fast ein bisschen süchtig macht und es haben alle gerade in der Runde geschmunzelt und Elisa hat irgendwie auch ein bisschen genickt.
Ja, wenn man einmal länger sitzt, dann wird man wie gar nicht mehr aufhören. Dann ist ein Session, sagt man ja dann, wenn man ein paar Tage aneinander sitzt, vorbei und irgendwie ist es dann manchmal schwierig, wieder in den Alltag zurückzugehen. Mhm. Und einmal, als ich 3 Monate war, hatte ich wirklich das Gefühl, ich möchte überhaupt nicht mehr in den Alltag zurück.
Müsste ich da Hilfestellung bieten, Vanya Palmers? Bei solchen Fällen braucht es da Hilfe von euch?
Ja, also das Leben hat einem schon wieder so seine Wege, dass man wieder zurückkommt in den Alltag. Das ist kein Problem. sind noch bis jetzt alle zurückgekommen.
Da ist alles sehr spartanisch eingerichtet. Es hat wenig Sachen. Ich habe vorher hier eine Art Altar beschrieben mit Räucherstäbchen, Kerzen, Buddha. Etwas passt irgendwie nicht hier rein, finde ich. Vanya Palmes, und das habt ihr hier auf euren Mini-Pöltchen. Das sind so digitale Stoppuhren. Was soll da?
Ja, wir leben im 21. Jahrhundert und wir leben in einer digitalen Welt.
Aber jetzt läutet ja nicht noch gerade das Telefon, oder?
Also wenn ihr es abgeschaltet habt, dann habe ich es nicht bei mir. Aber in der Tradition allfür hat man halt mit einer Räucherstäbchen, sagen wir jetzt die Periode, die Länge von einer Sitzperiode bestimmt, und jetzt tut man das mit der digitalen Weckuhr.
Also das ist eigentlich auch klar geregelt, dass man jetzt sagt, man tut eine Stunde lang sitzen und nachher steht man auf.
Das ist sogar ein wichtiger Aspekt, dass man also vom Klosterleben, dass man aufsteht und sitzt, nicht wenn man sich danach fühlt, sondern wenn es Zeit danach ist. Man isst auch nicht, wenn man Hunger hat, sondern wenn es Zeit ist zum Essen. Das ist im Klosterleben oder in dieser Art von Training ist das eben sehr wichtig. Man steht eh auf, wenn die Glocke läutet, nicht wenn man gerade das Gefühl hat, jetzt wollte ich aufstehen.
Wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass die Glocken bei uns auch gleich wieder läuten. Es gibt Nachrichten dann am 10. Wer hier im Felsentor kommt, kommt meditieren, der verzichtet auf Fleisch. Das wird die Philosophie vom Hause so. Warum und wieso, das erfahren wir dann unter anderem nach den 10. Nachrichten hier im Treffpunkt auf der RS1. Das ist DRS1, der Treffpunkt. Ich bin der Dani Vorler, zu Gast im Meditationszentrum Felsentor auf der Rigi. Die Suche nach dem Sinn vom Leben. Wir alle können sie. Manchmal mehr, manchmal weniger. Der Gründer von dieser Stiftung Felsentor, der Vanya Palmers, hat auf der Suche nach seinem Lebenssinn hierher gefunden. Er gibt uns weiteren Einblick in seine Ansichten zu Glauben, Lebensaufgaben und Lebenssinn. Gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Metz.
Song of fitting rhyme. it to me, take me back again. Back to the life, oh, back to the life.
Das ist DRS1 mit dem Treffpunkt. Wir sind am Umspazieren im Garten von der Stiftung Felsentor am Rigi. Wer hierher kommt in das interreligiöse Meditationszentrum, sucht innere Ruhe. Ist vielleicht sogar auf der Suche nach dem eigentlichen Sinn vom Leben. Vanya Palmers, Stiftung Gründer, Althippie und Zen-Priester, hat ihr den Sinn vom Leben gefunden? Nehmen wir an, oder?
Das ist etwas, was man immer wieder jeden Tag neu muss finden, natürlich. Jeden Morgen, wenn man aufsteht, muss man wieder irgendetwas finden, was einem sinnvoll erscheint.
Da gibt es keine Pauschale?
Nein, das gibt es nicht abschließend. Aber man ist natürlich schon immer jeden wenigen Mal ein bisschen im Fahrwasser von der oder der Richtung. Das ist schon klar.
Sagt, wie ist es zu dieser Stiftung Felsentor hier an diesem paradiesischen Ort gekommen?
Ja, das sind auch viele Umstände hinter müssen zusammentreffen. Mir hat irgendwann eine Postkarte geschickt, die ich gar nicht könnte. Ich gesagt, da habe ich einen schönen Ort gefunden und da würde mir doch sehr ans Herz legen. Es hat ein paar Jahre gebraucht, aber es war die Auslösung letztlich.
Ist ja nicht ganz einfach. Ihr habt hier den japanischen Meditationspalast, um es gerade ein bisschen gross zu sagen, gebaut. Das war ein grosser Aufwand, das Ganze hier aufzukarren auch.
Das war ein grosser Aufwand. Da haben auch viele Leute zusammen geschafft. Und das Ganze hat doch mehrere Jahre gedauert, bis wir das effektiv das alte Hotel haben können umbauen und das neue bauen. Das sind doch etwa 4 Jahre Bauzeit.
Ihr seid ursprünglich aus Sursee, Kanton Luzern. Geh mal davon aus, katholisch prägt.
Jawohl, katholisch prägt. Katholisch und katholisch unbeschadet meine Kindheit durchgemacht. Doch, ja.
Was heisst das?
Ja, viele haben ja nachher irgendwie negative Erfahrungen gemacht und haben sich dann von der Kirche müssen abwenden. Mir ist das eigentlich relativ eine positive Erfahrung gewesen.
Was für eine Rolle hätte der Glaube oder spielt der Glaube für einen Lebenssinn ganz generell?
Ja, also konkret der katholische Glaube ist bei mir beim Pubertät eigentlich irrelevant geworden. Und erst später habe ich mich wieder für diese Sachen so ein bisschen anfangen zu interessieren. Der Glaube selber beim Meditieren ist nicht so wichtig. Die Erfahrung ist wichtiger als Glauben.
All die Leute, die hierher kommen, suchen solche Erfahrungen. Wenn ich jetzt hier vor der Herdgruppe mitbekommen habe, sind das schon vorwiegend Frauen, stimmt das?
Nein, das ist, hat sich jetzt hier so ergeben. Ich würde vielleicht sagen, es sind vielleicht ein bisschen mehr Frauen, vielleicht 60% Frauen, 40% Männer im Allgemeinen.
Warum ist das so?
Die Frauen sind ein bisschen mehr spirituell von Natur aus, habe ich das Gefühl. Das ist, die sind weniger kopflastig und die haben mehr so die Intuition.
Wo seht ihr heute eure Lebensaufgabe? Ich meine, ihr habt jetzt das hier erschaffen, führt andere solche ähnliche Meditationszentren, eins zu Österreich, eins auch zu Luzern, wo ihr sonst wohnt. Wo seht ihr die Lebensaufgabe heute? Ist das Ziel erreicht und jetzt ist noch ein bisschen Feintuning?
Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Feintuning ist vor allem in meinem Alter schon angesagt. Aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, wenn man die Freude auf dieser Welt vermehren kann oder das Leiden vermindern, das wäre eigentlich so der, für mich selber, aber auch für die Umwelt, das kann man nicht trennen, das wäre eigentlich der Lebenszweck für mich. Ja.
Was heisst Leiden zu vermindern?
Ja, dass weniger geleitet wird, das ist sehr praktisch, das muss man sich selber, niemand tut gerne leiden, das gerade uns, nicht nur uns Menschen so, das verbindet alle Menschen zusammen, das verbindet uns auch mit allen anderen Wesen auf dieser Welt, auch Tiere, wir sind ja auch Tiere auf eine sehr reale Art und Weise. Kein Tier will leiden und jedes fühlt, sehnt sich nach Wohlergehen, nach Freude, nach Geborgenheit, nach Zufriedenheit. Und da sind wir ganz gleich wie Säule, wie Hühner, wie alle anderen Tiere auch.
Also, ihr sprecht jetzt hier euer sehr grosses Engagement punkto Tierschutz an. Das ist etwas, das hier auch gelebt wird.
Ja, das ist
sehr intensiv gelebt wird in dieser Stiftung Felsentor, oder? Also, es gibt hier zum Beispiel für all die Seminarteilnehmenden nie Fleisch.
Richtig. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Die Stiftung Felsentor ist ja in den Statuten schon dem Tierschutz und dem Umweltschutz verpflichtet. Und das Verbindung mit Spiritualität. Und die zwei Sachen gehören auch sehr dringend und nahe zusammen. Und in unserer heutigen Zeit eine Gebotenstunde mehr denn je.
Die sind hier mitten in der Natur. Wenn wir jetzt hier das Strösli durchlaufen, also das Wädli, nicht Strösli, das ist nicht irgendwie die Herde oder so, um es Gott zu wollen. Der ist hier einfach wirklich das Paradies vorne dran. Der Vierwaldstättersee mit seiner ganzen üppigen Art, mit Bergen und der ganzen Landschaft. Nebendran der Garten, wo dir Salat und Gemüse anpflanzen natürlich. Ein bisschen weiter unten dran, ich habe heute Morgen früh Gelegenheit gehabt, hat er auch viele Tiere, sehr viele Säue. Warum?
Also gerade im Kanton Luzern, das ist ein Säulikanton, im Kanton Luzern leben mehr Säule als Menschen, aber man sieht sie nie, weil die eingeschlossen sind, ein Leben lang in der Intensivhaltung. Das ist ein ganz grosses Problem für unsere heutige Zeit, nicht nur für die Säule, die eingeschlossen sind, sondern auch für die ganze Umwelt. Der übermäßige Fleischkonsum, den wir heute haben, das ist der Hauptverantwortliche für den Klimawandel, also CO2-Ausstoß und Methanausstoß. Die vegetarische Ernährung ist nicht nur für die eigene Gesundheit, für das Tierwohl, sondern in erster Linie heute auch für die Umwelt ein ganz wesentlicher Faktor.
Säule, die hier leben, wie stark sind die hier eingebunden? Also mit all den Leuten, die hierher kommen, meditieren, ist das etwas, was zum Alltag gehört? Müssen die Leute auch mit diesen Tieren zusammenarbeiten, mal misten oder so?
Also viele von den Teilnehmern, die da raufkommen, gehen ja auch zu den Tieren, aber einige sogar in den ganzen Kursen inkorporieren, aber hauptsächlich individuell. Und ich habe schon manchmal gesehen, wenn jemand beim Sitzen gar nicht so zur Ruhe kommt und dann plötzlich bei den Tieren unten sind die völlig ruhig und entspannt und schauen bei den Tieren und sind plötzlich kommen sie zu sich selber und kommen in die Ruhe hinein.
Als grosser Tierfreund gibt es da jetzt zum Beispiel auch bei den Säulen, gibt es da Parallelen zu uns Menschen?
Ja, also die Säulen sind sowieso vor allem Nutztiere natürlich bei uns am weitesten, am nächsten verwandt. Biologisch ist eine Säule eigentlich ein horizontaler Mensch oder wir sind vertikale Säule. Also es geht so weit, dass man Herzklappen transplantiert. Also die Anordnung von den inneren Organen, das ist identisch. Also die sind so nahe mit uns verwandt und wir tun sie so schlecht behandeln.
Tierschutz wird hier also im Felsentor gross geschrieben, auf Initiative von Vanya Palmers. Tierfreunde sind alle, die hier oben tätig sind. Auch die Schwester Theresia, eine Franziskanerin, die sich mit viel Engagement auch um die Tiere hier im Felsentor kümmert. Wir treffen sie hier mit ein paar Tieren, die sie daher bringt. Geissen gerade als nächstes.
So unexpectedly, you came. It went without saying that you'd stay. We didn't betray our hearts, 'cause we both knew that we would fall apart. So naturally, you love us. So honestly, you smile. And dedication is the game we play. Two hearts collided, we slip and slide. Quedamos un poco en la luna. Quedamos un poco aquí. Hey, you jumped to my life.
'cause I was prepared for another life. And dedication is the game we play. Two hearts collided, now we slip and slide. Quedamos un poco en la luna, quedamos un poco aquí, quedamos un poco en la luna. Y vemos el mundo desde aquí. Nothing else matters than being with you and I feel the world in the palm of my hand. Nothing else matters than being un poco en la luna. Y vemos el mundo desde aquí. So come on with me.
DRS1 am Ostermäntig live von der Stiftung Felsentor in einem Meditationszentrum am Rigi, wo der Galida-Erbe Vanya Palmers hier aufgebaut hat und seit über 10 Jahren betreiben. Auch im Felsentor-Team mit dabei ist eine Ordensschwester. Die Schwester Theresia ist Franziskanerin. Früher hat sie sich als ausgebildete Sozialarbeiterin vor allem für Drogensüchtige eingesetzt. Heute kümmert sie sich primär hier um dir im Felsentor. Schönen guten Morgen, Schwester Theresia.
Guten Morgen.
Was sind das für Tiere, die hierher ins Felsentor kommen?
Ja, da lebt jetzt eine kleine Tiergemeinschaft, die sonst eben landwirtschaftlich gehalten wird, auch in der landwirtschaftlichen Intensivhaltung. Und sonst denkt man bei Tierschutz eben vor allem an die Aufnahme von Katzen und Hunden. Aber wir haben eben solche Tiere, dass, damit man auch sehen kann, dass auch sie eben geschützt werden.
Also wir haben hier Säule, die haben wir schon angesprochen. Der Vanya Palmers hat uns die vorher schon erwähnt. Wir haben jetzt, die sind hier jetzt mit 3 Geissen unterwegs am Spazieren, oder wie?
Ja, sie sind auf Weidegang. Und dann haben wir eben noch Schafe und alte Hühner, junge Hühner. Den Stier Nandi, der durch seinen Ausbruch aus dem Schlachthof berühmt geworden ist.
Der ist mehrmals ab.
Ja, ja. Und dann... Er hat eben da auf der Riege ein neues Zuhause gefunden und ist jetzt recht froh. So, er kann bei einer Kuhherde leben. Und
das Paradies, oder?
Ja.
Was hat die für eine Beziehung zu all diesen Tieren?
Ja, das ist eine sehr enge Beziehung. Also, sehr, sehr nah einfach. Man spürt da bei den Tieren, dass sie genauso empfinden wie wir auch. Die wollen auch ihrer Art entsprechend froh leben und Leidvolles vermeiden
Habt ihr eine solche Beziehung schon gehabt vorher, bevor ihr hierher gekommen seid, Schwester Theresia, zu dir?
Ja, ich bin eigentlich schon mit einer großen Tierliebe, glaube ich, ausgerüstet geboren. Aber hier bin ich einfach dankbar, dass jetzt sich diese Gelegenheit ergeben hat, wirklich einmal mit Tieren sein zu dürfen.
Hat hier jetzt gerade ein bisschen eine grosse Frage an euch, aber ich stelle sie. Denkt ihr, glaubt ihr, dass Tiere auch eine Seele haben?
Ja, wie definiert man Seele? Aber ich denke, dass die Trennung zwischen Tier und Mensch eigentlich was Fiktives ist. Es gibt Unterschiede so in der Art zu denken oder dass wir wissen, wie viel 2 mal 2, dass das 4 ist, aber in den wesentlichen Dingen sind wir gleich und man kann das nicht so als wie ein Konzept so beantworten, aber wenn man mit Tieren lebt, da stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob die auch eine Seele
haben. Da spürt man an.
Ja, genau. Und anscheinend sind sie dem Himmel sehr nahe, weil Besucher und Kursgäste, die da kommen, da fallen oft so Sätze, wie ist das ein Paradies hier?
Ja gut, das muss man fast sagen, wenn man hierher kommt. Sonst stimmt etwas, glaube ich nicht, wenn man das nicht so empfindet. Jetzt ist mir hier ein Geist ganz zünftig auf die Füße treten. Jawohl, die haben da natürlich Lust, etwas zu essen, wenn Besuch da ist, nehme ich an. Ihr lebt hier ja eben ein bisschen näher am Himmel. Ihr lebt weg, abgeschnitten von der Zivilisation, in totaler Stille. Du hörst nur ein bisschen Vögel pfeifen heute Morgen, oder? Was bedeutet euch die Stille, Schwester Theresia?
Ja, die Stille ist sehr, sehr wohltuend. Also, man kommt dieser großen Weite näher, wo Verbundenheit zu spüren ist mit Menschen und mit Tieren. Ja.
Und dem Planet, wenn man da oben runter schaut, sieht das aus wie aus einem Flugzeug.
Ja. Ja.
Wir leben jetzt schon ein paar Jahre hier in dieser buddhistisch ausgerichteten Glaubensgemeinschaft. Ja. Ich meine, die sind Franziskanerin. Wie ist es denn da dazu gekommen?
Ja. Also die Grundlage ist hier die Zen-Meditation und diese Ausrichtung, aber es ist offen für den interreligiösen Dialog und das ist ja ganz wichtig. Also es steht da eben für das, was weltweit auch wichtig ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen und die Schönheit und die Wahrheiten aus anderen Religionen ernst zu nehmen und zu sehen, dass im Grunde alles wirklich dasselbe gemeint ist.
Aber das habt ihr bei euch im Kloster, wo ihr vorher gelebt habt, schon zuerst müssen klarstellen, was das genau heisst, dort zu leben. Sonst hätte es sich nicht da gelohnt, oder?
Ja, aber eigentlich ist in der im franziskanischen Orden ist so auch die Wertschätzung für andere Religionen eigentlich schon im Gründer, im Franziskus Grund gelegt. Er ist eben nach Marokko gezogen und hat dort sich so quasi entschuldigt für das, was mit in den Kreuzzügen passiert ist. Und da Brücken zu schlagen, ist sicher in seinem Sinne. Und ich fühle mich da eben in allem sehr auf franziskanischem Boden.
Also auch als Brückenschlagerin?
Ja, wenn man so nennen will.
Hättet ihr da jetzt eine Sonderbewilligung gebraucht?
Ja, habe schon eine Sondergenehmigung gebraucht. Und die derzeitige Generaloberin war auch schon da. Sie kennt den Vanya Palmas, weiß um meine Tierliebe und sie hat das immer unterstützt und bin sehr froh, dass sie das so ermöglicht hat.
Wir sind hier bei einer zentralen Frage. Wie lässt sich christlicher Glaube mit buddhistischem Glauben verbinden? Warum überhaupt die Verbindung? Antworten darauf probieren wir herauszufinden. Gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1 live von der Stiftung Felsentor am Rigi.
Je n'ai rien d'autre à dire. You may be someone else's sweetheart, fighting someone else's war. And if you suffer for the millions, then it's what you're fighting for. Someone believes in only light of day. Someone strong enough to show the way. Someone everyone believes in. Someone who will stand by you.
Das heisst, der Treffpunkt Begegnung und Einkehr soll hier stattfinden, wo wir heute auf Besuch sind. Die Stiftung Felsentor ist eine kleine, buddhistisch orientierte, interreligiöse Gemeinschaft. Auf der Ligi umgeben von Wald und Wiese, von Felsen natürlich auch, wird hier seit über 10 Jahren Raum geschaffen für Leute, die sich spirituell weiterentwickeln wollen oder vielleicht eine Neuorientierung auch suchen. Ich bin im Gespräch mit dem Vanya Palmers, Gründer vom Felsentor, und der Schwester Theresia, Franziskanerin, die auch hier in dieser interreligiösen Gemeinschaft lebt. Schwester Theresia, wie lässt sich christlicher Glauben mit buddhistischem Glauben verbinden? Könnt ihr uns das erklären?
Ja, also in der Theologie der Religionen, da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die man diskutieren kann. Aber in der Erfahrung, da geht es zusammen. Und da versteht man einander, merkt, dass es unterschiedliche Bezeichnungen und Worte gibt. Aber die Designsqualität ist die gleiche. So, und in der Stille der Meditation, das kann man sicher hineinsetzen mit einfach sein in dieser göttlichen Gegenwart, wovon die Christen sprechen.
Aber eben, ihr habt gesagt, in der Theorie geht es zum Beispiel bei den Christen darum, dass man an ewiges Leben glaubt, zum Beispiel. Bei den Buddhisten ist es die Wiedergeburt. Jetzt, wie ist denn das? Spielt das bei euch überhaupt gar keine Rolle?
Ja, also das ginge jetzt weit, aber in der Essenz kann man ja sagen, es ist in beiden diese Ahnung, dass das Leben nicht endet. Dass das eben Leben weit ist und alle umfasst. Ja.
Ich gehe davon aus, Vanya Palmers, dass das Fragen sind, die immer wieder an euch herangetragen werden, wie man das kann verbinden kann, Buddhistisches und Christliches. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da eine Antwort?
Man könnte vielleicht sagen, das ist wie verschiedene Sprachen. Es gibt Englisch und es gibt Französisch und beide Sprachen sind dazu da, damit man kann kommunizieren miteinander, dass man sich ausdrücken kann. So sind auch die Religionen sind Ausdruck von einem inneren Bedürfnis, dass man einen Sinn sucht oder eine Erklärung fürs Leben sucht. Und das sind eben in den verschiedenen Kulturen sind ganz verschiedene Traditionen rausgewachsen.
Dann wären dir bilang.
So ungefähr könnte man sagen, ja, das ist sehr gut gesagt. Ja.
Aber beten und meditieren, ist das für euch auch das Gleiche?
Im weiteren Sinn, ja, ist das Beten eine Art der Meditation und die Meditation eine Art des Gebets, das könnte man ohne weiteres so sagen.
Seht ihr das alles so, Schwester Theresia?
Ja, das sehe ich genauso. Und als junge Schwester war ich mal sehr dankbar über einen Satz aus dem Buch von Bruder David Steinlrast und Benediktiner, der geschrieben hat, auch eine Katze zu streicheln, ist ein Gebet.
Das passt natürlich perfekt daher ja. Für euch. Der Leitspruch, oder? Ja. Die meisten von uns haben ja irgendeinen so einen religiösen Hintergrund aus der Kindheit mit auf den Weg überkommen. Das ist beim Vanya Palmers auch so, haben wir gehört, ist aus der katholischen Kirche gekommen, also katholisch prägt in der Kindheit, sowieso bei der Schwester Theresia. Wie prägend der religiöse Hintergrund aus der Kindheit grundsätzlich ist, darüber möchte ich gerne mich noch ein bisschen vertieft unterhalten mit allen, die hier heute am Morgen noch mit den Meditationsteilnehmenden, die hier heute ins Felsentor raufgekommen sind, das gerade als nächstes im Treffpunkt auf dem Eis.
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Thank you.
language. He holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you would be my bodyguard,
live von der Stiftung Felsentor auf der Rigi, das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Interreligiöse Gemeinschaft bietet hier Raum und Seminar zur Meditation. Buddhistisch orientiert sich das Ganze. Und doch lebt hier auch die Franziskaner Nonnenschwester Theresia. Mit ihren und dem Felsentor-Gründer Vanya Palmers bin ich jetzt im Gespräch über den interreligiösen Ansatz. Vorher habe ich die religiöse Prägung aus der Kindheit angesprochen und die Frage jetzt gerade mal bei den Teilnehmenden, die hier regelmässig raufkommen, meditieren. Rosmarie, was für einen religiösen Hintergrund habt ihr aus eurer Kindheit?
Also ich bin katholisch erzogen worden, wobei meine Eltern nicht so streng waren. Aber natürlich, von der Schule her ist man sehr geprägt. Stockkatholisch, würde ich sagen. Da ist noch, wenn man nicht zur Kirche gegangen ist am Sonntag, ist man, das ist eine Todsünde.
Drückt das auch noch heute durch, das Stockkatholische und das Gefühl, dass man eine Todsünde begeht, wenn man nicht zur Kirche geht?
Nein, also das habe ich irgendwie, das habe ich verschafft, ja.
Das
ja.
Doch?
Ja, ja, das schon, ganz und gar, ja.
Heisst das, dir geht gar nicht mehr Kirche?
Ja, so manchmal an der Ostern oder so, oder an Weihnachten, und dann sammle ich dann da ein bisschen gehen. Das hängt dann wieder für das ganze Jahr.
Habt ihr dann etwas anderes gesucht, das euch die Kirche nicht hat gegeben, oder sind das zwei völlig verschiedene Geschichten?
Ich würde sagen, es sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Ich bin immer am Suchen. Ich bin immer am Suchen und habe es, ehrlich gesagt, noch nicht gefunden.
Also ist jetzt auch hier in diesem Paradies nicht der Fall, dass alles nur noch harmonisch ist?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nnein.
Aber ihr seht nicht verbittert aus wegen dem?
Nein. Ich liebe das Leben.
Im Gegenteil?
Ja, ja, genau, sie sagen es.
Strahlt, hey Mann, sagt sie zwar noch nicht gefunden, aber strahlt. Elisa, bei euch, was habt ihr für einen Hintergrund?
Ich bin katholisch.
Also religiös, Mann.
Ja. Ich bin katholisch erzogen worden. Wir sind jeden Sonntag zu Kirche, das war aber nicht das Müssen. Das ist damals, das haben es alle gemacht, es war gut gewesen. Wir haben die religiösen Feste viel gegeben, damals als Kind. Und als ich dann Konflikt hatte, eher mit der offiziellen Kirche, habe ich anders gesucht. Und ja, Schamanismus war zuerst, ein bisschen im tibetischen Buddhismus. Zwischendrin eigentlich, als ich schon Zen angefangen hatte, und jetzt bin ich wieder beim Zen, und das entspricht mir. Aber ich habe keine Mühe, in einen Gottesdienst zu gehen.
Macht ihr das denn auch noch?
Das mache ich sogar, freiwillig.
Und in eurer Familie, also habt ihr eure Kinder die, katholisch erzogen, in Anführungsstrichen?
Ja, die sind schon von der Schule und von der Gesellschaft her, vom Umfeld her, wo wir wohnen, gewohnt haben, sind die auch katholisch erzogen worden. Und ich habe Grosskinder und ich probiere denen auch noch etwas vom Christlichen mitzugeben, weil sie in dieser Kultur leben, in dieser Umgebung. Aber die Mona, die Kleine, die sitzt auch manchmal mit mir.
Ah ja.
Ja, also ich probiere, ich weiss nicht, wie viel sie vom Buddhismus mitbekommt, aber sie kommt sicher auch von hier etwas mit über.
Also kommt eigentlich die Mona, eure Enkelin, so ein bisschen das Interreligiöse schon mit über?
Ja, das hoffe ich sehr. Das hoffe ich.
Thomas, vielleicht bei euch auch noch schnell, dir der Hintergrund mit der Religion in eurer Kindheit?
Also ich bin ein bisschen bevorzugt. Ich bin nie religiös erzogen worden. Meine Eltern sind sogenannte Freigeister gewesen. Ich auch nie Religionsunterricht müssen besuchen. Und doch, so mit 15, 16, ist für mich die Frage nach dem Lebenssinn sehr stark geworden. Ich habe mich dann mit der ganzen Esoterik auseinandergesetzt und verschiedenste Sachen gemacht. Aber ich habe gemerkt, die ganze Esoterik, es verhebt nicht. Und erst, als ich im Zen angelangt bin, als ich auf meinem Küssi gesessen bin, habe ich gemerkt, aha, da bin ich daheim.
Da sind wir wieder daheim, wo ihr schon mal eins erwähnt habt, dass ihr euch dort auch daheim fühlt. Und das ist ja eigentlich eines von diesen Zielen, die man erreichen im Leben, dass man sich daheim fühlt. Jetzt gibt es aber auch Leute, die manchmal in der heutigen Zeit, wo alles sich ein bisschen miteinander vermischt, sagen, ja gut, heutzutage ist das so ein bisschen der Trend, dass man sich die eigene Religion, die eigene Spiritualität so ein bisschen zusammenbastelt. Wie seht ihr das, Schwester Theresia?
Ja, vielleicht kommt das Zusammenbasteln daher, weil jeder in sich einfach Sehnsucht hat oder Antennen, nach dem Wesentlichen zu fragen, nach dem, was uns trägt, was Lebensgrund ist. Ich denke, das hat jeder in sich.
Und ich finde das nicht schlecht?
Das finde ich nicht schlecht. Auf der Suche nach dem wird es im guten Fall halt immer klarer, weil es ist eben eine Wanderung, ein Weg dahin, und es ist sicher alles positiv, wenn man dafür offen sein kann.
Obwohl man könnte natürlich jetzt auch sagen, es ist ein bisschen egoistisch. Es nimmt sich einfach jedes beste Stückchen raus. Das, was ihm gerade passt. Punkt.
Ja, mein Gott ist so groß. Da kommt man an kein Ende.
Das liegt drin.
Wirklich alles drin. Ja.
Seht ihr das auch so, Vanya Palmers?
Also es ist schon so, dass natürlich das Leben bringt einem ja sowieso so viele Sachen, angenehme und unangenehme, da kommt man sowieso nicht drum. Aber sind wir alle so beeinflusst von so vielen Sachen. Wir wissen so viel mehr als andere Generationen. Wir haben einfach, es bleibt uns ja gar nicht anders übrig, als allen den Sachen, die uns gebraucht werden, das Beste rauszunehmen.
Sonst sind wir ja auch sehr vernetzt in unserem Leben, schon nur mit Internet und der ganzen Telekommunikation, Nachrichtenflut und so weiter.
Das ist auch vielleicht etwas, was wir wieder vermehrt lernen müssen, dass wir Teil eines grossen Netzwerks sind. Wir haben zwar die Individualität im Westen sehr schön können in den letzten 200 Jahren vorbringen, und das ist wertvoll. Aber jetzt müssen wir auch wieder lernen, dass wir vernetzt sind mit allen anderen Dingen auf der Welt. Und wir merken das jetzt auch mit der Natur, mit den Tieren und so, dass wir nicht allein auf der Welt sind.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Habt ihr das Gefühl, Vanya Palmers, dass sich künftig wieder mehr Menschen, auch jüngere vielleicht, oder auch vielleicht vermehrt Männer, wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, sich mit Spiritualität werden auseinandersetzen?
Ich glaube wirklich, wenn das nicht der Fall ist, werden wir nicht sehr lange auf dem Planeten bleiben. Also es ist notwendig, dass wir auch wieder unsere spirituelle Komponente oder eben die Verbundenheit wieder erfahren und auch leben. Sonst, wenn wir uns so weiter benennen, wie wir es jetzt machen, schaut das nicht sehr gut aus.
Und eure Einschätzung, spürt ihr da, dass da die Welt in die Richtung geht?
Also die Hoffnung stirbt am letzten. Wenn ich das Gefühl habe, ja, dann fühle ich das. Wenn ich mir die Weltnachrichten anhöre, dann hat man manchmal so seine Zweifel. Ne?
Der Gewinn, den sich jeder Einzelne daraus nehmen kann, das fragen sich ja die Leute immer, ja, was würde mir denn das bringen?
Das muss jeder für sich selber natürlich herausfinden. Man muss sich jeder selber auf den Weg machen oder jeder realisieren, dass er auf dem Weg ist und dass er seine Ziele im Leben kann verfolgen und erreichen.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen. Schwester Theresia, Vanya Palmers, alle Teilnehmenden, die hier heute am Morgen hierher gekommen sind. Das ist nicht ein offizieller Kurs. Sie haben hier eine Wanderung gemacht, hierher gekommen, um uns ein bisschen Einblick zu geben in das, was sie empfinden, wenn sie hier meditieren können. Merci für eure Gastfreundschaft, merci für die Gedankengeschichten und Impuls der letzten zwei Stunden an diesem Ort von der Stille. Das war der Treffpunkt gewesen, live von der Stiftung Felsentor auf der Rigi. Weitere Informationen über den Ort, über die Philosophie, die hier auch gelebt wird, gibt es bei uns auch im Internet auf drs1.ch unter Treffpunkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.